Herzlich willkommen zu Anfang hilft, dem Podcast zu Unternehmertum und Nachfolge im Mittelstand. Hallo Lena.
Hallo Dina. Na, kratzt der Hals sehr oder geht's?
Ach ja, ein bisschen schon, ich gebe es ehrlich zu, aber ist schon in Ordnung. Du Lena, ich wollte mit dir über ein Thema sprechen. Das ist, das war auch tatsächlich bei mir zu Hause. Also ich habe auch mit meinem Mann darüber gesprochen. Und zwar das Thema so Arbeiten bis zum Umfallen. Haha.
Meinst du dich jetzt damit?
tatsächlich eigentlich nicht. Ich wollte nicht sagen, dass ich heute total das gute Vorbild bin. Ich nehme nämlich nur einen Podcast auf. Aber ich meine, und zwar ist uns das aufgefallen, dass in letzter Zeit bei LinkedIn immer mehr solche Beiträge sind, wo es zum Beispiel um Gründer geht, die wirklich sich dafür feiern, dass sie arbeiten, bis sie, keine Ahnung, Burnout haben, bis sie ins Krankenhaus kommen. Also wirklich so drastische, ganz schlimme Krankheiten, echt heftig. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen verrückt, dass wir in einer Zeit leben, in der einerseits ich bei TikTok irgendwelche Videos sehe, wo Leute sagen, ach, ich möchte gerne einen Job haben, wo ich nicht arbeiten muss und Millionär bin. Andererseits Leute wirklich bis zur absoluten Selbstaufopferung arbeiten und also auch in so einem, wie in so einem Strudel drin sind und gar nicht mehr merken, boah, irgendwie, ich sag jetzt mal, ich, meine Partnerschaft, meine Familie, das bleibt alles so auf der Strecke. Ich weiß nicht, hast du das auch schon so ein bisschen erlebt?
Es ist witzig, dass du es ansprichst. Ich habe, glaube, gestern oder vorgestern so einen Beitrag gelesen. Da stand irgendwie so, ich habe keine Freunde, ich kümmere mich nicht um meine Familie, ich mache keinen Sport und ich kümmere mich auch nicht um gesunde Ernährung, weil ich entschieden habe, dass jetzt irgendwie erstmal alles ins Business geht und um alles andere kann ich mich dann später kümmern. Mhm. Und ich habe den Beitrag irgendwie gelesen und dachte so, hä, ist das ein Witz? Und dann hat irgendjemand drunter geschrieben, den Kommentar fand ich cool, der hat geschrieben, also das ist der most depressive Post, den ich seit langem gelesen habe. Und da habe ich so gedacht, ja, so würde ich das jetzt auch beschreiben. Also es ist, ich kriege das auch immer mehr mit, dass das so, gibt es ja auch tatsächlich in der Nachfolgebubble so ein, zwei, wo ich jedes Mal denke, oh bitte, hör auf, sowas zu schreiben, weil ich finde, es wirft auch so ein falsches Bild auf Nachfolge, also, oder ne, auf Unternehmertum. Ich finde das einfach nicht gut. Und ich finde es einfach krass, dass sozusagen, als würde so die Balance verloren gehen, ne? Also als ginge nur, genau, entweder das eine oder das andere. Und ich finde das wirklich schwierig, weil ich finde, du darfst ja auch nie vergessen, dass du A, eine Vorbildrolle hast. Und ich habe halt auch das Gefühl, wenn man so hasselt, ja, dann kriegst du doch gar nichts mehr mit. Also Fakt ist doch, wir leben auch in einer Zeit, wo sich so viel die ganze Zeit verändert. Und die Leute, denen ich so zugucke, die in meinem näheren Umfeld sind, die so strugglen, da will ich immer so sagen, hey, halt doch mal an, geh doch mal zwei Schritte zurück, atme mal tief ein und aus, guck mal da drauf, weil mit ein bisschen Abstand wirst du sehen, dass du auch vielleicht zum Beispiel in die falsche Richtung hasselst, dass du es dir viel einfacher machen könntest, wenn du gewisse Dinge vielleicht sehen würdest, aber die halten dann so sehr zum Beispiel an einer Entscheidung fest, die sie mal getroffen haben und jetzt wird das nicht erfolgreich, dann wollen sie aber unbedingt, dass das erfolgreich wird und machen immer mehr und immer mehr und immer mehr, statt dann irgendwie zu sagen, hey, okay, das war's nicht, dann halt in eine andere Richtung. Und ich finde das aber sowieso was, was mir auch im Arbeitsalltag, also ich empfinde das gerade so, dass es einfach nicht mehr so planbar ist. Also so vor 4, 5 Jahren hat man irgendwie so eine Entscheidung getroffen, hat sich ein Ziel gesetzt, ist man losgelaufen und dann hat man das schon irgendwie, hat das irgendwie geklappt. Und im Moment empfinde ich das irgendwie so, dass so viel auch drumherum passiert, dass die Planbarkeit so viel schwerer nochmal geworden ist. Ich kann dir gar nicht genau sagen, woran das genau liegt. Aber ich hatte auch dieses Jahr so oft, dann haben wir krasse Umsätze gemacht in Zeiten, wo ich dachte, hä, wo kommt das denn jetzt her? Wir haben doch gerade gar nichts getan, ja? Und dann haben wir uns irgendwie für irgendwas richtig doll Mühe gegeben, haben gedacht, ey, das ist eine geile Idee und ne, und das ist dann irgendwie überhaupt nicht geflogen. Ja. Und wo ich echt manchmal so denke, du kannst nichts mehr konkret planen.
Ja, und also ich sag mal so, ich habe die Gründung meines Vaters miterlebt, ich erlebe die Gründung jetzt von meinem Mann mit, ich bin jetzt in der Nachfolge drin. Ich würde sagen, ich habe ein bisschen so aus nächster Nähe jetzt schon unterschiedliche Arten des Unternehmertums erlebt. Und pass auf, ganz am Anfang, wenn du startest, das ist furchtbar. Da ist gar nichts da, da ist null Planbarkeit und alles ist von dir abhängig. Und ja, natürlich, da gibst du gefühlt alles, was du hast. Und was da an Ängsten mit verbunden ist, das ist schon heftig. Aber wenn ich so rückblickend schaue, mein Vater war trotzdem an den meisten Wochenenden zu Hause. Der hat abends ziemlich lang gearbeitet, ja. Aber wir hatten meistens Wochenenden mit meinem Vater auch zusammen. Und wir hatten immer Mittagessen. Die hatten ja extra das so gemacht, dass das Büro in der Nähe von unserem Zuhause war, sodass mein Vater immer zum Mittagessen kommen konnte. Weil ihnen das super wichtig war, dass die Familie weiterhin eben irgendwie so die Zeit zusammen verbringt. Der Serge hatte sicherlich auch eine Phase, gerade in der Anfangszeit, wo er extrem hart gehasselt hat. Und trotzdem auch solche Phasen, also das sind eben Phasen, weißt du, ich habe auch mal ein Wochenende, an dem ich mal arbeite, aber die allermeisten Wochenenden bin ich ganz normal zu Hause, mache Freizeit. Ja. Und ich glaube, also es ist, wie du sagst, es ist ein Balanceakt. Ja. Und ich möchte nicht jetzt die Leute quasi schlecht darstellen, die gerade in der Gründung alles geben, was sie haben. Aber es ist so ein bisschen, wie du sagst, wenn wir halt Unternehmertum nur so sein kann, ja, also wenn Unternehmertum nur sein darf, wenn man sich selber aufgibt, dann wird keiner Lust haben, Unternehmertum anzugehen. Ja.
Ja, du kannst ja auch dein Leben nicht einfach aufschieben, ne? Wie dein Papa. Ich meine, hätte der das nicht gemacht, ihr wärt dann halt groß gewesen. So, dann gab es halt kein gemeinsames Mittagessen mehr. Weißt du, 10 Jahre später so. Du kannst ja einfach gewisse Dinge nicht aufschieben. Und ich glaube auch einfach, ich glaube, es ist einfach falsch zu denken, du musst dich dann völlig aufopfern. Ich glaube, es muss Möglichkeiten geben, wie beides geht.
Ja.
Und ja, sicherlich arbeitest du mehr und zu anderen Zeiten und hast es irgendwie immer im Kopf und so, ne? Also das ist ja auch bei uns so. Also ich kann ja nicht, wenn wir in Urlaub fahren, ja, und müssen Pause machen, dann gucke ich immer, ist da irgendein Möbelhaus in der Nähe, was ich noch nicht kenne, was eine E-Ladesäule hat, was ich mir angucken kann, so. Und dann schlendern wir halt zusammen eine Runde als Familie durchs Möbelhaus. Ja, das macht sicherlich auch kaum einer meiner Angestellten. Aber es ist eben auch nicht, es ist trotzdem auch nicht totrackern, weißt du, wie ich meine? Also so diese Balance darf, glaube ich, jeder finden. Und genau, ich will das auch überhaupt nicht verurteilen. Ich will nur trotzdem ganz groß sagen, dass es so halt nicht sein muss. Und für kurze Zeiten, und mit kurze Zeiten meine ich wirklich mal so maximal 3, 4 Wochen, kann man auch, glaube ich, so einen Sprint mal machen. Aber
ja, und das ist auch normal.
Alles, genau, das ist auch total normal. Aber alles darüber hinaus, wenn es gesundheitsgefährdend ist, dann kann es in meinen Augen nicht richtig sein.
Ja. Richtig, Lena. Und heute sprechen wir über ein ganz anderes Thema. Und zwar, ich bin groß geworden in einem B2B-Unternehmen und du in einem B2C-Unternehmen. Und mitunter haben wir so Situationen, in denen wir auf die andere gucken und denken so, ach, wäre das schön, das würde ich treffen haben. Und vielleicht sage ich es mal aus meiner Sicht erstmal, ja. Wenn ich mir so ein B2C-Unternehmen anschaue, dann denke ich so, ach, so geil, wirklich, du erzählst jemandem davon, was du machst und alle kapieren es sofort. Ja? Ich war jetzt letztens auf einem Event und da war einer der Nachfolger von Rittersport da. Und wirklich, Lena, wir beide waren so in so einer Gruppe und er sagt, ja, Rittersport. Und sofort alle, ah, oh, das ist mein Lieblings-Rittersport. Und also das ist die Lieblingsschokolade von mir und oh, diese Kooperation war ja so geil von euch und habt ihr schon mal überlegt, das und das zu machen? Also innerhalb von kürzester Zeit hatte der quasi eine Meinungsumfrage gemacht, hatte Tipps für sein Business gehabt und dann habe ich erzählt, was ich mache und da waren erstmal so wieder diese ganzen Fragezeichen in den Augen zu lesen, ja. Ja, und wofür nutzt man dann diese Laser? Ah ja, interessant. Punkt, ja. Und das ist eben sowas, was ich ganz, ganz viel erlebe. Ja, und manchmal würde ich mir schon wünschen, ich sage dir auch ganz ehrlich, zum Beispiel bei Social Media oder sowas, ist es natürlich meiner Meinung nach einfacher, zum Beispiel jetzt bleiben wir bei dem Thema Schokolade zu verkaufen, ja, als Laser. Und oder auf jeden Fall empfinde ich das so. Ja. Und deswegen würde ich es mir schon ganz ehrlich manchmal wünschen, dass ich so ein greifbares Produkt habe, wo alle wissen, ach ja, und wenn es Klopapier ist, ist auch geil, ja? Kann sofort jeder was mit anfassen.
Was ich halt total habe, ich weiß gar nicht so sehr, ob das bei mir B2B, B2C ist, aber also ich, klar, genau, ich bin ja im B2C, aber ich bin ja Händlerin. Das heißt, ich habe faktisch kein Produkt, also zumindest kein anfassbares Produkt, was sozusagen nur ich habe, sondern die Sofas, die Sessel, die ich verkaufe, sind von irgendwelchen Herstellern und die kann genauso gut auch ein anderer ein anderer Möbelhändler verkaufen, ja. Und bei Rittersport zum Beispiel, die haben ja wirklich so ihre eigene Schokolade. Die produzieren nur die, ja. Und ich denke immer so, oh, wie geil, wenn du dich halt mit so einem Produkt so identifizieren kannst, dass es einfach so dein Produkt ist. Und das hat für mich voll lange gedauert, bis ich wirklich so verstanden habe, mein Produkt in jetzt im Möbelhandel, sind halt nicht in erster Linie die Möbel, sondern es ist halt, ne, die Dienstleistung, der Service, das, wie wir das aufladen, emotional, was wir für Events anbieten, unsere Beratung, was auch immer. Aber das ist natürlich auch viel weniger greifbar. Also ich kann mir sagen, wenn ich sage, ich bin Möbelhändlerin, ja, dann sagen, wird auch immer so gefragt, okay, welchen Bereich Möbel, machst du so Tonet oder so? Dann sage ich, nee, nicht Tonet, sondern irgendwie so, ne, nicht Preiseinstieg und auch nicht High-End, sondern so genau die Mitte. Und dann ist auch so, also so quasi so ein Möbelhaus wie, jeder hat ja, kennt ja irgendwie eins, und dann sagt dann irgendeinen Namen, dann sage ich, ja. Also da ist jetzt auch nicht so eine krasse Verbindung wie zu so einem emotional aufgeladenen Rittersport-Produkt.
Ja, das stimmt. Das ist schon Premium-Rittersport. Also so eine
Marke
ist schon geil.
Ja. Aber hast du das nicht auch, also ist jetzt so ein bisschen Side-Gig, aber ich habe das jetzt gerade wieder zu Freundinnen gesagt, für mich ist das immer so, wenn so meine bekannten Freunde zum Beispiel immer, wenn ich einen Laser sehe, denke ich an dich so und bin irgendwie so ein Stück weit stolz. Also auf dich, ne, so, Punkt. Wenn ich halt irgendwie im Regal vorbeisehe und sehe Hitchler und Philipp hat mir damals auch einen Podcast, dann ist es halt immer so, wie cool, dass das der Philipp macht. Also weißt du, ich meine, oder jetzt habe ich gerade die Nachfolgerin von Hübner kennengelernt, die ja hier, Hübner sitzt ja hier in Kassel und die Nora ist auch wirklich so eine coole Socke, ja. Und jetzt stand ich so in der Deutschen Bahn und stand in diesem, also Hübner macht ja diese Raff-Dinger, die sozusagen zwischen den Wagen sind, damit die um Kurven fahren können.
Ah, ja.
Und dann stand ich da das genau drinnen, genau, und gucke so hoch und dann ist halt da das Hübner-Zeichen. Und dann denke ich wieder so, wie cool, auf die Nora. Ja?
Ach, das finde ich also, total, finde ich ganz, ganz toll. Ja.
Also ich habe da immer so einen totalen, ich finde es immer ein total schönes Gefühl, wenn ich die Leute hinter diesen Produkten kenne und freue mich dann quasi immer, wenn ich die Produkte sehe.
Ich auch, total.
Ich hoffe, dass das Leuten, wenn sie Möbel sehen, auch so geht mit mir.
Und für mich ist es auch, diese Produkte gewinnen dadurch nochmal so eine andere, so eine neue Dimension für mich, wenn ich so diese Personen und vielleicht auch das Unternehmen, also das ist für mich wirklich das Beste, wenn ich in dem Unternehmen schon war und die Produktion gesehen habe. Das liebe ich so sehr. Nochmal kurz zu B2B, das ist wirklich das Beste an meinem Job. Wenn ich, und ich war schon bei so krassen Unternehmen, die wir alle kennen, also mit Produkten, die uns dann eben in B2C wieder alle umgeben, ja, also so Waschbecken zum Beispiel oder Dinge aus der Küche. Und dann läufst du da vorbei und dann denkst du so, ah, genau. Und ich habe gesehen, wie das hergestellt wird. Ich war da in der Produktion drin und hier wird es dann nochmal geschliffen. Und an der Stelle ist das Besondere, dass, keine Ahnung, das besonders gradfrei ist oder so. Und das finde ich zum Beispiel ganz, ganz toll.
Ja. Voll. Also was für mich immer so ist, warum ich zum Beispiel immer, wenn ich immer sage, oh Dina, ich hätte so gerne so ein Produkt wie du, ne, dann ist es bei mir halt hauptsächlich wirklich Händler sein, glaube ich. Weil ich halt immer so denke, welchen Content zum Beispiel kann ich machen, den ich irgendwer anders auch machen kann über die Produkte. Und da denke ich immer so, oh, das ist so cool, du mit deinen Lasern, du kannst da deinen Laser in Szene setzen, du kannst da 1000 Sachen machen. Mega geil. Über Möbel gibt es natürlich schon 10.000 Videos und Erklärungen und, ne. Und da hässle ich so voll mit so, wie können wir das so machen, wie es halt noch kein anderer gemacht hat, weil es halt die gleichen Produkte sind. Und dann geht es natürlich über unsere DNA. Und das, da denke ich halt immer so, oh, das ist so schwer zu definieren. Es wäre so viel einfacher, wenn wir es einfach direkt mit den Produkten machen können, ja. Aber ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen Irrglaube. Aber was auf jeden Fall auch so mein Ding ist, was ich manchmal denke, du kennst ja wahrscheinlich, würde ich jetzt denken, deine Kunden ziemlich gut, oder? Weil du irgendwie mit denen, die bei dir so einen Laser kaufen, wahrscheinlich ein bisschen länger sprichst, dich unterhältst, verstehst du deren Problem und.
Jetzt auch nicht mit jedem, aber ja, es ist schon so, wenn, also so ein Lead Circle ist bei uns, also mal mindestens ein halbes Jahr, aber wir haben ja sogar Kunden, mit denen wir über 1-2 Jahre sprechen, bis die dann kaufen.
Ja. Wow. Das ist natürlich so eine krasse Kundenbeziehung. Bei uns ist es ja viel, dass unsere Kunden eher so die Personas in unserem Kopf sind und natürlich über Umfragen und so immer mal wieder geguckt wird. Aber bei uns ist ja sozusagen Best Case, der Kunde kommt rein und geht eine Stunde später und hat ein Sofa gekauft. Mhm. Ja, und dann halt eine Person den kennengelernt, halt der Berater. Und ich weiß irgendwie über die Postleitzahl, wo der wohnt. Und wenn es gut läuft, weiß ich noch, wie alt der ist und kann irgendwie so ein bisschen wieder was einschätzen. Ne? Aber ich habe einfach natürlich diese extreme Kundennähe, würde ich jetzt denken, nicht, weil das bei uns einfach viel, viel schneller geht. Und trotzdem, also haben wir jetzt als Schaumann schon eine große Kundennähe. Aber wiederum, wie oft siehst du deine Kunden wieder, wenn die jetzt so eine Maschine gekauft haben?
Ja, nicht so oft. Und man muss natürlich jetzt auch mal sagen, also zum Beispiel nicht mit jedem Kunden bin ich eben im Verkaufsprozess dran, ne? Also das macht dann auch ein Vertriebler, sodass es mitunter kommt dann eben eine Bestellung rein und ich habe noch nie von dem Kunden gehört vorher. Also oder nur mal so den Namen halt auf dem Gang oder in einem Meeting oder sowas. Aber ja, mit dem Kunden selber hatte ich noch keinen Kontakt. Und dann muss man halt auch sagen, wer ist denn dann eigentlich der Kunde? Also ist es der Einkäufer, mit dem eben mein Vertriebler gesprochen hat? Ist das hinterher, wo die Maschine quasi dann ausgeliefert wird, vielleicht der Produktionsleiter oder eben der Maschinenbediener? Und genau, und wenn du halt die dann wieder siehst, sage ich mal, ist meistens dann entweder zum Beispiel bei einer Wartung oder bei einem Service, das ist dann eher unser Techniker, der die dann wieder sieht und dann meistens auch auf, sage ich mal, direkter, also auf Technikebene wird sich dann wieder gesehen. Und wenn ich quasi unseren Kunden wieder sehe, ist das meistens eher ein schlechtes Zeichen, ja? Also, wenn dann zum Beispiel irgendwie sich beschwert wird oder sowas und jetzt muss ich aber hier mit der Frau Reit sprechen, das gibt es natürlich auch mal. Ja, aber es gibt natürlich schon auch Best Cases. Dann, wir haben ein paar Kunden, die natürlich mehrere Maschinen kaufen und mit denen stehe ich dann natürlich auch im Austausch, weil ja, weil ich dann mal vorbeigefahren bin oder sowas in die Richtung. Also ja, es stimmt schon. Ich glaube, wir kennen unsere Kunden schon, wobei zum Beispiel wir reden ja auch nie über die Person, die dann da in dem Unternehmen ist, sondern wir reden immer über das Unternehmen. Also das Unternehmen ist unser Kunde. Und auch wenn wir einen Auftrag haben, dann kriegen wir das von diesem Unternehmen und auf dem Produktionsblatt steht dann das Unternehmen, ne?
Das
Also
ist wahrscheinlich auch
keine
deutlich
Einzelperson.
rationaler, würde ich denken, oder? Die
Ja, das
Entscheidung.
kann ich mir
Also
auch vorstellen, ja.
bei uns ist das natürlich total emotional, ja, so eine Entscheidung. Und auch Reklamationen und so weiter sind bei uns natürlich immer sofort sehr emotional, weil es halt dann irgendwie das Zuhause des Kunden angeht. Dafür hat natürlich ein Einzelkunde, wo jetzt vielleicht mal was nicht so gut läuft, natürlich nicht so eine Gewichtung, weil wir einfach eine ganz andere Menge an Kunden haben, wie jetzt ihr, ne?
Genau, ja. Also ich glaube, das mit dem Emotionalen ist in der Theorie auf jeden Fall richtig. In der Praxis ist es aber schon so, dass wenn du einen Vertriebler hast, der einfach super gut mit einem Kunden klarkommt, kann dadurch ein
Klar.
Verkauf zustande kommen. Ja?
Voll.
Und also es ist schon mitunter, zum Beispiel gestern habe ich mit einem gesprochen, der hat irgendwie so drei Anlagen von uns und der hat sich dann bei mir beschwert über irgendwie so eine Person, die im Service bei ihm war. Und also er war so, also ich hatte bis jetzt nur gute Leute von ihnen, aber bei ihm, mit dem kam ich gar nicht klar. Und ich so, okay, alles klar. Also den können wir scheinbar nicht mehr hier zu dem Kunden schicken, ja. Und also auch da war es dann
Ja.
hyperemotional, ja. Also den bitte nicht mehr schicken, Frau Reiter. Ich so,
Ja,
okay,
krass,
alles
ne?
in Ordnung. Also,
Ja.
und das ist ein guter Mann, ja. Also der von uns. Und aber da war es halt einfach persönlich, hat das nicht funktioniert so, ja. Und das fand ich dann schon auch wiederum relativ emotional, ja. Und genau, also Emotionen sind nie ganz raus, auch nicht im
Ja, nein,
B2B,
das
würde ich
glaube ich.
sagen.
Aber
Ja.
bei uns ist das ja manchmal wirklich so grell. Wir hatten jetzt letzte oder vorletzte Woche einen Kunden, das war so witzig. Der wollte ein Sofa und hat sich beraten lassen und hatte auch mehrere Wünsche und so, hatte auch irgendwie einen Hund. Es war ganz wichtig, dass das irgendwie hundefreundlich ist und so. Und dann hatten wir wirklich so das Sofa, da saß er mega drauf, das hat ihm mega gefallen, das war alles perfekt. Aber es war von einer Marke, wo es keine Rabatte gibt. Also Möbelhandel ist es ja so super klassisch, 30% gibt es ja irgendwie gefühlt immer auf alles. Und wir haben eben so ein paar Marken, die haben wir auch ehrlicherweise teilweise mitentwickelt, wo wir halt gesagt haben, da steht von Anfang an der faire, transparente Preis dran. Das heißt, die rechnen wir nicht erst 30% hoch, damit wir hinterher 30% geben können. Und dann gab es eben keine Rabatte, dann hat er gesagt, nee, also dann will er das nicht kaufen, er will halt was mit Rabatten. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir können Ihnen gerne ein vergleichbares Sofa zeigen von einem anderen Hersteller, wo es halt Rabatte gibt, kommen wir am Ende beim gleichen raus. Und Dina, das war so verrückt, weil das Sofa hat, also das ohne Rabatte hat 3.400 Euro gekostet. Dann haben wir ihm ein anderes Beispiel gezeigt, wo er sagte, naja, das findet er nicht so 100%, aber so zu 90 gefällt es ihm auch. Und das hat nach Rabatten 3.800 gekostet. Das heißt, es war teurer, ja. Und er hat dann aber gesagt, ich kaufe das. Und dann war ich so, warum? Ja, und dann hat er halt wirklich so gesagt, ja, ich habe einfach das Gefühl, ich kriege da mehr für mein Geld.
Krass.
Und war halt so, also es macht gar keinen Sinn. Die Qualität von dem anderen war auch noch besser. Und da dachte ich wirklich so, wie emotional das jetzt ist, weil der wahrscheinlich in seinem Kopf sagt, naja, das Sofa würde ja eigentlich, keine Ahnung, 5.000 Euro kosten, kostet jetzt aber 3.800. Und das
Ja.
andere kostet ja von Anfang an 3.400. Also habe ich bei dem anderen mehr.
Habe
Und
ich einen besseren
obwohl
Deal
ihm das,
gemacht?
ja,
Ja, verrückt.
genau. Und das war für den so wichtig, dass der dann wirklich das Sofa gekauft hat mit diesem Rabatt.
Obwohl ihm das andere besser gefallen hat, ist
Ja,
unglaublich.
das, genau, unglaublich, ja. Und das war halt wirklich von der Qualität, wäre das andere sogar noch einen Ticken besser gewesen. Und so, da hätte er noch eine 5-Jahres-Garantie gehabt. Das hat er bei dem, was er jetzt gekauft hat, nicht. Also es machte wirklich überhaupt keinen Sinn, aber es zeigte halt, was das für eine Relevanz hat für manche Leute, dass da dieser Rabatt draufsteht. Ne?
Ja,
Und wie
voll.
emotional das dann eben ist. Und ja, super spannend.
Ja, total spannend. Also ich glaube, wenn ich das so kernmäßig zusammenfassen sollte, dann wünsche ich mir manchmal ein Produkt, also und das versuche ich ja schon sehr stark mit dem Laser.
Voll.
Ich wünsche mir ein Produkt, mit dem jeder eigentlich was anfangen kann. Also wo jeder eine Assoziation zu hat und wo ich nicht erst dreimal erklären muss, wo zum Beispiel überall in unserem täglichen Leben irgendwo eine Lasermarkierung oder ein Laserabtrag drauf ist. Ja.
Ja.
Weil es ist schon so, aha, ihr verkauft Laser und wofür braucht man das? Ja, also das ist schon immer wieder so eine Frage, die mir eben begegnet.
Ja, gut, das haben wir natürlich in der Tat gar nicht. Was ist denn so, das ist ja, denke ich, auch ein Riesenunterschied in so einem Bereich. Ich meine, gut, wird als B2B, wird da auch andere Zahlen haben. Aber so, wir haben zum Beispiel irgendwie so einen durchschnittlichen Warenkorbwert von irgendwie so 3.100 Euro. Der wird ja bei euch wahrscheinlich deutlich
Ist
größer
anders.
sein.
Ja. Also bei uns ist ja, ich meine, so eine Laseranlage, wenn wir jetzt nicht von Gebrauchtlasern sprechen, aber so ein Standardlaser geht bei uns irgendwie so um 35.000 Euro los. Ja. Kommt jetzt so ein bisschen auf den Laser an, aber starten wir einfach mal da, ja, pauschalisiert. Und das ist natürlich ganz anders. Ne? Also ja,
Ja.
ganz andere Tickets natürlich, die dann da kommen. Und wenn du über solche Sonderanlagen sprichst, dann reden wir natürlich über sechsstellige Beträge. Das ist alles ganz anders. Ja.
Ja,
So.
klar. Da macht dann auch ein Auftrag mal so richtiges,
Ja, voll.
er kann es mit einem Auftrag eigentlich wieder die Welt ändern, ne?
Voll. Total. Ist so. Ist so. Ja,
Ja.
genau. Ist
Ja.
total. Nicht jeder Auftrag ist unglaublich wichtig bei uns. Ja.
Ja, das ist bei uns natürlich auch so, ne? Und gleichzeitig bin ich mir sicher, dass wir, we also ich wünsche mir immer, dass wir natürlich noch viel mehr um die Aufträge auch kämpfen und zum Beispiel nachtelefonieren und. In der Realität merke ich aber, dass da leider wir auch oft, also im Verkauf einfach zu, ich will nicht sagen zu faul, aber da ist einfach die Hemmschwelle ganz oft so da, ne? Wenn der Kunde doch jetzt gegangen ist und gesagt hat, er meldet sich nochmal und sich nicht meldet, dann will er es wohl nicht. So, ne, warum telefonieren wir da nicht nach? Das wäre bei euch wahrscheinlich, würde das nie passieren, weil einfach an einem Auftrag so viel dranhängt,
Doch,
dass
passiert
ihr
bei
da.
uns auch, Lena.
Ja.
Also,
Ach Mensch, siehst du? Meine Seifenblase zerbricht.
wahrscheinlich passiert es mehr als bei euch. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Und man hakt mal nach und wie ist denn jetzt der Stand und so weiter. Aber ja, gibt es trotzdem. Aber was vielleicht bei uns schon noch mal mehr ein Thema ist als bei euch, bei uns ist natürlich Vergleichsangebote wirklich ein großer Faktor. Also ich weiß zum Beispiel auch ab einer bestimmten Größe von einem Unternehmen bist du nie das einzige Unternehmen, was im Rennen ist. Ja, und da gibt es immer Vergleichsangebote und davon mindestens eins, meistens zwei.
Messt ihr, wie viele Angebote ihr dann wirklich auch verkauft, also wie viele ihr abgebt und wie viel ihr dann schafft zu verkaufen?
Nee, leider nicht. Da sollten wir uns noch mal ein bisschen verbessern. Aber und mitunter ist es halt auch so, du schreibst ein Angebot und dann kommt Ewigkeiten nichts. Ja, du fragst nach, es kommt nichts. Und dann nach einem Jahr wird das Thema dann wieder aufgegriffen. Ja, also es sind auch so Sachen, die so viel so so eine dunkle Suppe ist es mitunter, wo du überhaupt nicht weißt, wie geht's jetzt weiter oder nicht, weil wir eben Investitionsobjekte haben. Und die kaufst du halt nicht einfach mal so, sondern da denken Firmen, also das kommt zum Beispiel in eine Kalkulation dann fürs nächste Jahr rein. Und dann sprechen wir jetzt darüber. Und wenn dann aber eben leider irgendwie sich was ändert finanziell bei dem Unternehmen, dann ist es halt wieder raus. Ja? Dann ist es
Ja,
erstmal auf
klar.
Eis. Also das gibt es schon oft bei uns.
Das gibt es bei uns natürlich auch, ne, dass sich da so Budgets bei Kunden verändern, aber wahrscheinlich, also wahrscheinlich nicht in diesem Riesenausmaß. Was bei uns halt auf jeden Fall, wo ich auf jeden Fall manchmal mit struggle, ist so ein bisschen Verbraucherschutz, ne? Also das ist schon leider auch dieser Satz, der Kunde ist König, ne? Ich finde ja, der ist veraltet. Ich finde natürlich bin ich dafür da, eine gute, also ich muss mir schon erarbeiten, dass der Kunde entscheidet, bei mir zu kaufen. Keine Frage. Aber nicht um jeden Preis. Also ich finde einfach, es gibt Schwellen und es gibt manche Kunden, die sind da wirklich so frech und werden dann so respektlos. wo ich wirklich sage, halt stopp, also das mache ich halt bis hierhin und keinen Meter weiter, weil ich das einfach nicht in Ordnung finde. Ne? Also die dann im Zweifel auch wirklich irgendwie, man sagt denen schon im Verkaufsgespräch dreimal, hey, das ist irgendwie jetzt beispielsweise ein Stoff, du hast eine Katze zu Hause, das ist wirklich nicht sinnvoll, diesen Stoff zu nehmen. Es geht kaputt, schreiben das noch in den Kaufvertrag, dass wir das wirklich nicht empfehlen, damit er dann irgendwie 3 Monate später kommt und sagt, ja, mit meiner Katze und ich will jetzt hier austauschen, dies und das und tralala und okay, dann schreibe ich eben eine schlechte Bewertung, weil die natürlich schon wissen, was das auch für eine Auswirkung halt für uns hat, ne? unser Auftreten nach außen. Aber ich habe da wirklich für mich auch in den letzten Jahren gelernt, ich lasse mich da nicht mehr erpressen, weil ich finde es einfach, also auch wir als Unternehmen sind letztlich Menschen und irgendwie eine Identität, wir haben eine Identität und die darf irgendwie respektvoll behandelt werden. Und natürlich stehen wir dafür gerade, wenn wir Fehler gemacht werden, wenn wir Fehler machen, aber ich finde es halt krass, gegen was wir uns inzwischen irgendwie manchmal, also wie oft wir darüber nachdenken, gegen was wir uns noch alles absichern müssen, also dass wir dann, ne, zum Beispiel wirklich in den Kaufvertrag nochmal reinschreiben, Achtung, wir haben diesen Stoff nicht empfohlen wegen Katze, so damit es dann keine Diskussion gibt, weil wenn es da halt nicht draufsteht, hatten wir schon, ja, dass es dann, auch wenn da nicht draufsteht, dass das ein katzenfreundlicher Stoff ist, aber es ist einfach, ja, wenn sie das in der Beratung nicht gesagt haben, kann der Kunde ja nichts dafür.
Krass,
ja. Und dahinter sagen uns die Kunden ja nicht mal, ob die jetzt eine Katze haben oder nicht.
Natürlich.
Ja, also, woher soll ich das dann immer so wissen? Und das ist schon manchmal, wo ich wirklich denke, so, oh, ist das so ein bisschen, da ist der Schutz wieder ein bisschen sehr arg in die eine Richtung ausgeschlagen in meiner Wahrnehmung. Da wünsche ich mir, dass wir wieder so ein bisschen mehr Menschlichkeit anziehen lassen, weil die lässt es da wirklich manchmal vermissen. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, bei uns gibt es dann Kunden, die sperrig. Also ich habe das, dass ich dann wirklich, die sich so unmöglich verhalten haben und so, wo wir dann auch irgendwie im Zweifel gesagt haben, weißt du was, du kriegst es jetzt, ist gut so, und die ich dann sperre. Und wir hatten es gerade vor 3-4 Monaten, da kam eine Kundin und die war dann bei einem Verkäufer, der sie noch nicht kannte, und dann wollte der den Kaufvertrag eingeben und dann stand halt da, Kunde gesperrt, wir verkaufen an den Kunden nichts mehr. Dann hat mich der Verkäufer natürlich angerufen und dann bin ich auch da hingegangen und dann habe ich auch gesagt, liebe Frau XY, es tut mir furchtbar leid, aber ich habe mir das hier aufgeschrieben, der letzte Fall. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich möchte mit Ihnen keine Geschäfte mehr machen. Für mich war der letzte ein absoluter Draufleger, weil Sie einfach nicht mit uns ordentlich gesprochen haben. Ich muss davon ausgehen, dass das wieder so läuft. Es tut mir leid. Und dann hatte ich mich angeguckt, wo soll ich jetzt meine Möbel kaufen? Naja, es gibt andere Möbelhäuser. Ne? Aber ich muss einfach sagen, ich bin nicht bereit, wieder sozusagen, also ich kann... Ich muss mein Geld, ne, sie wollen maximalen Service von uns, den bekommen, sie sind aber nicht bereit dafür zu bezahlen, sondern im Gegenteil, ja. Und da ist einfach, sie sind mit meinen Monteuren, sie haben meine, das war dann auch noch, dass sie die Monteure wirklich aufs Übelste beleidigt hat. Also es sind 2 Polen, die super Deutsch sprechen, aber sie hat die dann so nach dem Motto, ja, ihr scheiß Polen könnt ja sowieso immer nichts, ne. Dann habe ich halt auch gesagt, so, ich tue das auch meinen Mitarbeitenden nicht mehr an. Die sind gesperrt, dann hat die da probiert, mit mir zu diskutieren, dann habe ich auch gesagt, nein. Ich werde ihnen nichts mehr verkaufen. Das reicht.
Das ist krass.
Auch, ne?
Wenn ich das jetzt höre, bei euch ist natürlich so diese direkte Kommunikation, weißt du, die steht vor dir und sagt dann, ich will aber jetzt das und das. Und bei uns läuft halt schon sehr, sehr viel dann über E-Mail und über Videocall.
Das haben wir kaum.
Solche Sachen. Ja.
Das haben wir fast gar
dass
nicht.
Dass so eine Situation sich direkt so vor mir abspielt an einem Konferenztisch oder sowas, ist wirklich sehr, sehr selten, muss man sagen.
Aber das ist natürlich unser tägliches.
Ja,
absolut tägliches.
Ja. Ja, total interessant, Lena. Wirklich spannend, also ein bisschen mal aus deiner Welt was zu hören. Und ja, beide Welten haben, glaube ich, ihre Vor- und Nachteile.
Ja, so ist es. Und ich würde jetzt auch gar nicht tauschen wollen, ne? Aber ist halt schon immer so, dass man so denkt, ach ja, spannend, was da so, was da so läuft. Ja, erzählt uns gerne mal, wie ihr das so seht, ob ihr total happy seid mit dem Unternehmen, dem Produkt, was ihr so übernehmt, wie viel Produktstolz bei euch auch dahinter steht. Finde ich ganz, 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 ganz toll, wenn das immer so besteht. Und ja, da freuen wir uns über den Austausch und jetzt wünschen wir euch erstmal eine wundervolle Woche.
Genau, danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Danke euch.
Bis bald.